Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Guten Abend.
Wir brauchen Russland an ganz vielen Stellen. Und es wäre brandgefährlich, wenn wir Russland so weit demütigen, vielleicht auch, dass sie diesen internationalen Verträgen und Regimen den Rücken kehren.
Der Friedensforscher Christopher Daase warnt entschieden davor, alle Kontakte zu Russland abzubrechen. Dazu hören Sie gleich mehr, denn der Krieg in der Ukraine wird auch in dieser Sendung Thema sein. Aber nicht das Einzige. Zuerst geht es um den langen Weg von den Kiewer Rus zur Entstehung der Ukraine. Wie Geschichte wieder einmal propagandistisch verfälscht wird. Dann hören Sie Christopher Daase zu der Frage, welche Sicherheitspolitik und welche Deeskalationsstrategien Europa jetzt braucht. In unserer Reihe Von der Hand in den Mund folgt der Beitrag von Milieus, Klassen- und Geldverwendungstagebüchern zur neueren Geschichte der Arbeitssoziologie. Und schließlich unser Schwerpunkt Kolonialismus, Völkermord und Holocaust über das Elend mit den Geschichtsvergleichen. Dass die Ukraine zu den am wenigsten erforschten Ländern Europas gehöre, stellten Historiker schon vor einigen Jahren fest. Umso größer ist jetzt der Bedarf an seriösen Informationen zu Identität und Nationsbildung des Landes. Denn im Krieg schlägt auf beiden Seiten die Stunde der Nationalisten, die Geschichte verfälschen und als Propaganda missbrauchen. Das komplizierte Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland und die Entstehung der ukrainischen Identität aus einer Vielfalt europäischer Kulturen im 19. Jahrhundert skizziert Uli Hufen.
In seinem Buch Vom Kriege prägte der preußische Offizier und Historiker Karl von Clausewitz einen berühmten Begriff.
Drei Vierteile derjenigen Dinge, worauf das Handeln im Kriege gebaut wird, liegen im Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewissheit.
Bei den politischen und historischen Argumenten, mit denen Fronten befestigt werden, tritt der Nebel des Krieges auf in Form einfacher Wahr- und Gewissheiten. Auch im Fall des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
Die Ukraine ist nicht einfach ein Nachbar für uns. Die Ukraine ist ein untrennbarer Bestandteil unserer eigenen Kultur, Geschichte, unseres geistigen Raums.
Wladimir Putin sprach wie ein gewalttätiger Ehemann, der seine Frau bedroht. Ein eigenständiger ukrainischer Staat, das ist für ihn ein Missverständnis der Geschichte. Den extremen Gegenstandpunkt formulierte beispielhaft Yuval Harari. Der israelische Historiker und Autor von Weltbestsellern wie »Eine kurze Geschichte der Menschheit« gab am 2. März ein Interview über den Krieg in der Ukraine, das auf YouTube innerhalb weniger Tage millionenfach angeklickt wurde.
Das Entscheidende, was man wissen muss, ist, Ukrainer sind keine Russen und die Ukraine ist eine uralte, unabhängige Nation. Die Ukraine hat eine Geschichte von mehr als 1000 Jahren. Kiew war eine Metropole und ein kulturelles Zentrum, als Moskau noch nicht einmal ein Dorf war.
Wo Putin jahrhundertealte slawische Einigkeit predigt, sieht Harari nur Trennung oder gar Feindschaft. Wenig überraschend angesichts der aktuellen Lage. Aber zu einfach. Mit seinen Thesen ist Harari nah am nationalistischen ukrainischen Geschichtsbild. Demnach ist die ukrainische Nation uralt, Ukrainer sind keine Russen, sie leiden seit Jahrhunderten unter russischer Fremdherrschaft. Seit der ukrainischen Unabhängigkeit 1991 hat dieses ethnonationalistische Geschichtsbild, dessen Wurzeln ins 19. Jahrhundert zurückreichen, die ukrainische Gesellschaft geprägt. Es hat aber auch Spaltungen vertieft, weil es die Heterogenität der ukrainischen Geschichte und Nation nicht abbildet. Das zeigen auch Interviews mit führenden ukrainischen Historikern, die entstanden, bevor der Konflikt mit Russland seit 2014 eskalierte.
Die Geschichte der Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine war voll von Konflikten. Aber es gab auch viele Abkommen und Deals aller Art und Phasen, in denen man zusammen agiert hat. Die Geschichte ist voller Ereignisse, die man verschieden nutzen kann.
Serhii Plokhii ist Professor für ukrainische Geschichte an der Harvard-Universität. Sein Buch The Gates of Europe ist die beste derzeit auf Englisch verfügbare Geschichte der Ukraine.
Wir sind mittendrin in diesem sehr schmerzhaften Prozess, bei dem es darum geht, sich auf ein Narrativ der Geschichte zu einigen, eine Nation zu bilden. Es ist schwer.
It's not an easy process.
Für Serhii Plokhii ist klar, eine Nation kann schwerlich funktionieren ohne ein Geschichts- und Identitätsnarrativ, auf das sich, wenn nicht alle, dann doch die meisten Bürger des Landes einigen können. Die Schwierigkeit für die Ukraine in dieser Hinsicht ist eine doppelte. Freie Debatten sind erst seit 30 Jahren möglich. Doch die Geschichte der verschiedenen Landesteile ist lang, vielfältig und traumatisch. Nationalistische Historiker betrachten die mittelalterliche Kiewer Rus und das Kosakenhetmanat des 16. bis 18. Jahrhunderts als Vorläufer der modernen Ukraine. Dabei ist in der Geschichtswissenschaft unstrittig, dass Nationen und Nationalstaaten moderne Erfindungen sind. Die Herrscherdynastie der Kiewer Rus war normannischer Herkunft. Für das 10. oder 11. Jahrhundert von ukrainischen oder russischen Nationen zu sprechen, verbietet sich. Auch im 17. Jahrhundert war das nicht anders, als die Kosaken einen Eid auf den Moskauer Zaren schworen. Serhii Plokhii formulierte es in The Gates of Europe deutlich.
Niemand in Perejaslav oder Moskau dachte oder sprach 1654 in ethnischen Kategorien.
Die moderne ukrainische Nationalbewegung und Nationswerdung beginnt, wie viele andere in Ostmitteleuropa, im 19. Jahrhundert und sie beginnt auf typische Weise. Es gibt eine meist ländliche Bevölkerung mit eigener Sprache, Kultur, Traditionen und Gebräuchen und dann beginnen sich Leute in den Städten, die meist russisch oder polnisch dominiert waren, für diese Kultur, Sprache und Traditionen zu interessieren. Historiker, Linguisten, Schriftsteller, Künstler. Das Problem?
Der Begriff Ukraine bedeutet Grenzland. Schauen Sie sich an, wo die Grenzen zwischen den Imperien verliefen oder die Grenze zwischen der orthodoxen und der griechisch-katholischen Kirche. Die Ukraine war sehr lange gespalten.
Grob gesagt gehörte der westliche Teil der Ukraine bis zum Ersten Weltkrieg zum Habsburger Reich und der östliche und südliche zum Russischen Reich. Hier wie dort versuchten die herrschenden Eliten, den entstehenden ukrainischen Nationalismus zu unterdrücken. Und so entstand die ukrainische Identität in Abgrenzung zur russischen, ebenso sehr aber auch in Abgrenzung zur polnischen und zur jüdischen. Schließlich lebten auf dem Gebiet der heutigen Ukraine über Jahrhunderte immer auch viele Polen und bis zum Holocaust auch Millionen Juden. Die Konkurrenz der Identitäten konnte zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Familien reichen. Professor Jaroslav Rytzak von der Katholischen Universität Lemberg.
Der wichtigste Ideologe des ethnisch exklusiven ukrainischen Nationalismus ist ein Mann namens Donzow, was wirklich nicht besonders ukrainisch klingt. Er war Halbrusse und sein Bruder war ein Freund von Lenin. Und das ist ein Symbol für die Ukraine. Brüder, die auf unterschiedlichen Seiten stehen.
Ein anderes Beispiel aus einer der berühmtesten galizischen Familien.
Die Brüder Szeptycki. Einer wählte die ukrainische Identität und wurde Metropolit der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche. Der andere wählte die polnische Identität und wurde ein polnischer General.
Der Versuch 1917, eine ukrainische Volksrepublik zu gründen, scheiterte nach 2 Jahren Bürgerkrieg und ausländischen Invasionen. Die Ukraine wurde Teil der Sowjetunion. Abgesehen von den 1920er Jahren wurde hier die ukrainische Identität, Kultur und Sprache unterdrückt. Mal mehr, mal weniger. Bis zum Machtantritt Michail Gorbatschows 1985. Als 1991 mehr als 90% der Bevölkerung für die Unabhängigkeit stimmten, begann ein neuer Versuch, eine ukrainische Nation zu formieren. Mit neuen Herausforderungen. Nun musste auch die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts in das historische Narrativ integriert werden. Der fielen Millionen Ukrainer zum Opfer, viele aber waren auch Täter, als Parteifunktionäre der KP zum Beispiel oder als Nazi-Kollaborateure und Täter im Holocaust, wie zum Beispiel die ukrainische Aufstandsarmee UPA. Serhii Plochy.
In the last 15 years, the Ukrainian historians were able to construct this new narrative.
Die ukrainischen Historiker haben es geschafft, dieses neue Narrativ zu konstruieren. Dabei gibt es eine Reihe von umstrittenen Punkten. Die Hungerkatastrophe von 1932-33, die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Wer kämpfte auf welcher Seite? Sollen die Veteranen der UPA dieselben Rechte haben wie die Veteranen der Roten Armee? Die Historiker und die ukrainische Gesellschaft sind immer noch gespalten in diesen Fragen.
Ukrainian historians and Ukrainian society is still divided on those questions.
Das war der Stand vor der russischen Annexion der Krim 2014 und dem Beginn des Krieges im Donbass. Seit 2014 haben sich die Debatten um den Zweiten Weltkrieg, die Eignung von UPA-Führern zu Nationalhelden und die sogenannte Entkommunisierung der Ukraine weiter intensiviert, wurden aber stets offen und kontrovers geführt. Dr. Valery Vassiljev von der Akademie der Wissenschaften der Ukraine im Herbst 2021.
Die Gesellschaft ist sehr vielfältig. Es gibt viele Ansichten. Aber Gefahren? Nein. Wir sind in einer Phase der Demokratisierung und wir hoffen, dass sie weitergeht. Hoffentlich wird es nicht wieder wie unter Janukowitsch, als die Kollegen aus Europa und Amerika kamen und immer scherzten, bei euch gibt es revolutionäre Phasen und vorrevolutionäre. Wir hoffen, dass die Archive offen bleiben, für immer, und dass alles demokratisch geregelt wird.
Gleichzeitig veränderte sich die ukrainische Identität, wie Studien zeigen. Sie ist heute weniger als noch vor 10 Jahren eine Frage von Abstammung, Sprache oder Herkunft und stattdessen eher eine staatsbürgerliche Entscheidung. Unabhängig davon, ob sie zu Hause Russisch oder Ukrainisch sprechen oder welche ethnische Identität sie sich selbst zuschreiben, die meisten Bürger bekennen sich zu ihrem Land und sehr viele sind, wie sich jetzt zeigt, bereit, es zu verteidigen. Wladimir Putin hatte davon offenbar keinerlei Vorstellung, als er den Befehl zum Angriff auf die Ukraine gab.
The Gates of Europe, die Geschichte der Ukraine von Serhii Plochy, die unser Autor empfiehlt, ist 2016 erschienen und auf Englisch im Taschenbuch für 9,99 Euro erhältlich. Friedensforscher und Forscherinnen galten lange als Randerscheinung, als eine Art halbprofessionelle Außenseiter der Geisteswissenschaften. Mittlerweile hat die Friedensforschung immerhin Platz an einigen Hochschulen gefunden. Aber es bleibt bitter, dass es noch immer Krisen oder sogar einen Krieg braucht, damit die Analysen und Prognosen dieser Wissenschaft größere Aufmerksamkeit finden. Mit Christopher Dase, Professor an der Universität Frankfurt am Main und Mitglied der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, habe ich darüber gesprochen, wie es in Europa nach einem Ende des Krieges in der Ukraine weitergehen könnte und welche Möglichkeiten überhaupt für eine Deeskalation des Konfliktes bestehen.
Erstmal ist wichtig, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Und das tut der Westen ja auch. Das ist ausgesprochen wichtig. Am Anfang dieses Konfliktes haben ja einige Politiker gesagt, jetzt wäre die Zeit des Krieges und das Ende der Diplomatie. Und das ist natürlich Unsinn. Im Krieg wird auch immer weiter verhandelt. Und es ist sehr wichtig, diese Kanäle offen zu halten. Ob das nur Macron ist oder Scholz oder Schröder, wer auch immer. Es ist wichtig, dass beide Seiten im Gespräch bleiben, um zu wissen, was ihre gegenwärtigen Forderungen sind und wie die sich möglicherweise verändern.
Was gibt es denn darüber hinaus, dass man den Gesprächsfaden aufrechterhält, für konkrete Möglichkeiten? Kann man Angebote machen?
Ja, im Moment ist es natürlich schwierig, weil die eigentlichen Kontrahenten sind natürlich die Ukraine und Russland. Aber natürlich kann der Westen signalisieren, dass er unter bestimmten Bedingungen auch wieder zur Konzession und zur Aufhebung bestimmter Sanktionen bereit ist, längerfristig zumindest. Das geht sicher nicht von heute auf morgen und auch nicht, wenn Putin einfach sozusagen an den Verhandlungstisch zurückkommt. Aber die Perspektive, die müsste natürlich eröffnet werden.
Das heißt also zum Beispiel, man würde eine Bedingung formulieren müssen, und soweit ich das sehe, ist das ja bisher nicht geschehen, unter denen ein bestimmter Teil der Sanktionen zurückgenommen würde?
Genau, das ist sehr schwierig, weil die Sanktionen auf breiter Front erlassen worden sind, verhängt worden sind. Aber ich glaube, um diese Sanktionen variabel sozusagen als Instrument der Diplomatie zu benutzen, müsste man jetzt im Hintergrund überlegen, welche Sanktionen man anbieten kann, dass man sie wieder lockert.
Auch da muss ich ja noch mal gleich konkret werden. Das wäre eine Gegenmaßnahme. Wofür? Man könnte ja nur verlangen, als ersten Schritt, dass die russischen Truppen zurückgezogen werden oder dass man einen Waffenstillstand abschließt.
Ja, das ist richtig, aber dafür kann man jetzt doch keine Sanktionen lockern.
Also dann ist ja die Frage, ob man etwas erfüllt von den Forderungen, die Putin stellt. Mit anderen Worten, dass wir etwas akzeptieren, was ja auch schon zum Status quo geworden ist, zum Beispiel, dass die Krim zu Russland gehört?
Das ist Sache, denke ich, erstmal der Ukraine. Die Ukraine muss entscheiden, auf was für ein Verhandlungstableau sie sich einlassen möchte. Ich glaube nicht, dass es klug ist, hier sozusagen von westlicher Seite irgendwelche Vorschläge zu machen, an welchem Punkt die Ukraine auf Verhandlungsangebote aus Russland eingehen sollte oder möglicherweise sogar kapitulieren sollte. Es gab ja in der öffentlichen Diskussion ein paar wohlmeinende Vorschläge. Das halte ich wirklich für unangebracht.
Dann hat aber der Westen doch keine Bedingung, an die er die Aufhebung einzelner Sanktionen knüpfen könnte, weil im Kern es ukrainische Angelegenheiten sind.
Im Kern sind sie das, aber sie werden natürlich, wenn es zu Verhandlungen kommt, auch mit dem Westen abgestimmt werden. Denn die Ukraine hat ein Interesse daran, Sicherheitsgarantien auch vom Westen zu bekommen. Und die NATO-Staaten werden sicher mit der Ukraine besprechen, wie diese Sicherheitsgarantien aussehen könnten und was dann Russland vorgeschlagen werden könnte.
Das heißt also, dass solche Bedingungen für die Rücknahme von Sanktionen derzeit ohnehin nur im Hintergrund diskutiert werden können und noch gar nicht, also mit der Ukraine zum Beispiel, und noch gar nicht in der Öffentlichkeit formuliert werden können.
Genau so ist es. Ich glaube sogar, dass man sich gar nicht so viel Gedanken gemacht hat, wie möglicherweise diese Sanktionen wieder aufgehoben werden können. Das ist auch sehr schwierig. Wir sind ja sowieso froh, dass sie überhaupt verhängt worden sind in dieser Drastik. Aber das Aufheben von Sanktionen ist in der Regel schwieriger als das Einleiten und Verhängen von Sanktionen.
Gibt es da irgendwelche Beispiele, dass man sich das noch mal konkreter vorstellen könnte vielleicht?
Naja, die Krim-Sanktionen sind eigentlich ein schönes Beispiel. Noch bevor der Krieg begonnen hat, war ja eigentlich die Frage, wie kommt man aus solchen Sanktionen wieder raus, wenn man sie einmal verhängt hat und es verändert sich die Situation nicht? Werden die ewig aufrechterhalten? Das ist eine wichtige Frage, denn wenn man sie aufhebt, ist das nicht sozusagen eine Bestätigung des Gegners und würde man damit den eigentlichen normativen Punkt, den man machen will, etwas nicht zu akzeptieren, würde man den nicht konterkarieren.
Damit bringen Sie auch genau mich auf meine letzte Frage. Wie kann Friedenspolitik nach diesem Krieg aussehen?
Friedenspolitik muss ganz von vorne wieder anfangen. So schrecklich das ist.
Ja.
Wir werden uns zurückziehen müssen auf eine ganz basale, minimale Kooperation, auf Abschreckung, auf konventionelle und nukleare Abschreckung. Und hoffentlich gelingt es uns, diese Abschreckungspolitik, die auch mit einer gewissen Aufrüstung zusammenhängen wird, mit Rüstungskontrollgesprächen zu dämpfen. Wir müssen aufpassen, dass jetzt auch dieses 100-Milliarden-Projekt nicht in eine neue Rüstungsspirale übergeht, die ruinös für beide Seiten sein würde. Und wenn es möglich ist, hier sozusagen Rüstungskontrollgespräche zu führen, dann könnte das die Basis sein, später, mittelfristig, für weitergehende kooperative Strukturen, die man aufbauen könnte. Aber das ist wirklich auf lange Sicht. Wir müssen ganz von vorne wieder mit dem Aufbau einer neuen europäischen Sicherheits- und Friedensordnung beginnen.
Glauben Sie, dass es auf russischer Seite ein Interesse daran geben könnte? Haben Sie Anzeichen dafür wahrgenommen? An Rüstungskontrollgesprächen?
Also es ist so, dass an verschiedenen Stellen Russland durchaus kooperativ ist. Wir haben unterschiedliche Rüstungskontrollforen, die jetzt auch in diesem und im nächsten Jahr wichtige Überprüfungskonferenzen haben. was bei den Chemiewaffen, bei den Nuklearwaffen, bei den Biowaffen. Mhm. Und da sieht es sehr unterschiedlich aus. Es ist nur von großer Bedeutung, dass Russland in diesen Verträgen bleibt und konstruktiv dort weiter mitarbeitet.
Das ist das, was Sie eingangs sagten. Es ist wichtig, den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten und ich denke eben auch gerade auf niedrigerer Ebene, im Hintergrund sozusagen. Und ich persönlich glaube auch, dass es darum auch wichtig ist, zum Beispiel wissenschaftliche Kooperationen und kulturelle Kontakte weiter zu pflegen.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Was wir sehen werden in den nächsten Jahren, ist, glaube ich, eine Entflechtung, politisch, ökonomisch und ich fürchte eben auch kulturell. Mhm. Und wir müssen aufpassen, dass das nicht unkontrolliert vonstatten geht und damit möglicherweise Beziehungen kaputt gehen, die man längerfristig braucht, um neues Vertrauen aufzubauen. Und das sind im Wesentlichen kulturelle, wissenschaftliche Beziehungen. Und da müssen wir uns wirklich anstrengen, diese aufrechtzuerhalten, auch wenn gegenwärtig die institutionelle Kooperation etwa zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen erstmal suspendiert ist. Wir brauchen Russland an ganz vielen Stellen und können es uns eigentlich nicht leisten, dass die aus all diesen Verträgen aussteigen. Und es wäre brandgefährlich, wenn wir Russland so weit demütigen, vielleicht auch, dass sie diesen internationalen Verträgen und Regimen den Rücken kehren.
Für lange Zeit werden viele Verbindungen mit Russland abreißen. Doch das Land darf jetzt keinesfalls pauschal zum Feind erklärt werden, so die Quintessenz des Friedensforschers Christopher Dase. Vor allem die neoliberale Wirtschaftspolitik seit der Jahrtausendwende hat auch in Deutschland eine Flut prekärer Jobs erzeugt. Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten bei Kurierdiensten, in Pflegeheimen oder Logistikzentren werden mittlerweile von der Soziologie kritisch untersucht. Doch die Arbeitssoziologie ist natürlich viel älter. In unserer Reihe über die Working Class in Deutschland blicken wir heute zurück auf drei Generationen soziologischer Erforschung der Arbeitswelt. Das sind, so unsere Autorin Isabel Fanrich, auch drei Generationen unterschiedlicher Methoden und Fragestellungen.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Der Soziologe John Lütten befragt Lohnabhängige über ihre Arbeit und ihr Selbstverständnis. Von einem Paketboten bekam er überraschend deutliche Worte zu hören. Es handelte sich um einen Fahrer,
der jetzt parteipolitisch nicht groß gebunden war und der aber wie aus der Pistole geschossen auf meine Frage, ob es sowas wie eine Arbeiterklasse heute eigentlich noch gibt, gesagt hat, ja klar, weil ich fahre hier rum und trage mit meinen Händen die Pakete aus und ich weiß jeden Abend, wie viele Pakete ich ausgetragen habe. Also ich gehöre ganz eindeutig zur Arbeiterklasse.
Lütten, Jahrgang 1988, hat an der Universität Jena geforscht. Der Soziologe plädiert dafür, den Begriff Arbeiterklasse heute weiterzufassen und nicht allein auf die klassischen Industriearbeiter oder die Malocher im Bergbau zu beziehen. Er spricht lieber von der großen Gruppe Lohnabhängiger, von Arbeitern und einfachen Angestellten, die ausschließlich oder überwiegend von ihrem Lohn leben.
Dann kann man eine paradoxe Entwicklung feststellen oder eine paradoxe Tatsache, nämlich dass einerseits die lohnabhängige Klasse und die Zahl der lohnabhängig Erwerbstätigen so groß ist wie noch nie zuvor, aber gleichzeitig ist sie in sich so heterogen und vielfältig und so fragmentiert wie auch noch nie zuvor.
Um sich der so definierten Arbeiterklasse zu nähern, führte der Doktorand mit einem Kollegen eine qualitative, nicht repräsentative Untersuchung durch. Dafür befragten sie rund 100 Menschen, die als Kuriere, im Versand und in der Erziehung oder auch in der Industrie bei Automobilzulieferern arbeiten. Ungleichheit in der Arbeitswelt ist in den Sozialwissenschaften wieder ein Thema. John Lütten gehört zu einer neueren Strömung kritischer Forscher, die jenen Teil der Arbeitswelt in den Blick nehmen, der mit niedrigen Löhnen, langen Arbeitstagen und teilweise prekärem Beschäftigungsstatus verbunden ist. Ihr Interesse gilt der Frage, was dies über den Job hinaus bedeutet.
Ich untersuche ja die Arbeiterklasse vor allem anhand von
Gesellschaftsbildern. Worin besteht eigentlich traditionelle Arbeiteridentität heute? Wie verorten sich die Menschen selber in der Gesellschaft? Wie wird geblickt auf Politik, Gesellschaft, das Zeitgeschehen, Zukunftsfragen?
Auch Dr. André Leisewitz, Jahrgang 1947, beschäftigt die Ungleichheit in der Gesellschaft. Er gehört allerdings einer älteren Generation marxistischer Wissenschaftler an, die das sogenannte Wirtschaftswunder im konservativen Nachkriegsdeutschland erlebten und maßgeblich durch die 68er Studentenbewegung geprägt wurden.
Für die linke Studentenbewegung war damals natürlich die Frage, wer kann die Gesellschaft verändern? Wer kann die Gesellschaft demokratisieren? Eine Schlüsselfrage. Wir lebten in einer Welt, in der es immer hieß, nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Schelsky hat diesen Begriff geprägt. Ja. Und dann gab es doch große einschneidende Erlebnisse. Das waren die Streikbewegung 68, besonders in Frankreich, aber auch in Italien, in England. Und dann die Septemberstreiks 1969 in der Bundesrepublik.
Der Natur- und Sozialwissenschaftler knüpfte damals Kontakte zu den Gewerkschaften. Für seine erste wissenschaftliche Untersuchung am Frankfurter Institut für marxistische Studien und Forschungen befragte er die Betriebsräte und Demonstrierenden des Chemiestreiks 1971.
Die ersten wissenschaftlichen Versuche auf dem Gebiet, an denen ich beteiligt war, die bestanden darin, dass man bei so einer Streikstudie, auch in Abstimmung mit der Gewerkschaft, Aktivisten aufgesucht hat, sich erstmal hat erzählen lassen, wie das in den einzelnen Betrieben real abgelaufen ist, wie die Forderungen damals gestellt wurden, was die Beschäftigten motiviert hat. Also qualitative Interviews.
In seiner späteren wissenschaftlichen Arbeit habe die qualitative Sozialforschung, die mehr nach Einstellungen und Handlungen als nach Zahlen fragt und eine damals übliche Methode war, eine untergeordnete Rolle gespielt. Leisewitz interessierte sich vor allem für die Klassen- und Sozialstruktur der Bundesrepublik sowie deren Veränderungen. Diese untersuchte er mit Hilfe von Daten etwa der Sozialstatistik zur sozialen Stellung von Arbeitern, Angestellten und Beamten. Dadurch sei ihm erst klar geworden, dass es ein bestimmter Typ Arbeiter war, der damals die Betriebskämpfe ausfocht.
Industrielle Massenarbeiter, Beschäftigte in großen Fabriken der materiellen Produktion, Bergbau, Eisen-Stahlindustrie mit langer Tradition und mit damals auch noch relativ stabilen Klassenmilieus. Man könnte vielleicht im Rückblick etwas überspitzt sagen, das war die letzte Blüte einer traditionellen, fordistischen Arbeiterklasse, wie man dann gesagt hat, die also durch diese Massenproduktion geprägt ist und die sich dann in den nächsten Jahrzehnten strukturell und kulturell unheimlich stark verändert hat.
Einen inhaltlich neuen Aspekt brachte Margarita Steinrücke in die Ungleichheitsforschung der 80er Jahre ein, die Klassenunterschiede zwischen Frauen. Die Soziologin, Jahrgang 1953, befragte Frauen im Betrieb und war überrascht, wie unterschiedlich Arbeiterinnen und Angestellte die Arbeitsbedingungen und Probleme wahrnahmen.
Und dadurch sind wir dann zu dem nächsten Projekt gekommen, wo wir eben den Zusammenhang von Klasse und Geschlecht untersucht haben. Also letztlich die Frage, was wiegt eigentlich schwerer für die Verarbeitung von Problemen und für die Organisierung der eigenen Interessen, das Geschlecht oder die Klasse oder eben eine Verschränkung von beiden.
Ihr großes Vorbild war Pierre Bourdieu. Der französische Soziologe verortete den Klassenkampf nicht nur in Betrieben und auf Barrikaden. Nach seinem Konzept des klassenspezifischen Lebensstils und Habitus fand dieser Kampf in allen Bereichen des Alltags statt. Ob es um die Ausstattung der Kinder mit besonders guten Schulen oder das Angeben mit dem eigenen Wissen ging. Neu war auch der Methodenmix von Margarita Steinrücke und ihrer Kollegin Petra Frerichs im Forschungsprojekt Klasse und Geschlecht. Sie nutzten nicht nur große Datensätze wie das sozioökonomische Panel, sondern
sehr ausführliche biografische Interviews, sogenannte soziobiografische Interviews von im Durchschnitt 5 Stunden Länge mit jeweils Paaren aus einer Klasse bzw. Klassenfraktion. Das haben wir flankiert mit häuslichen Beobachtungen. Wir haben diese Interviews bei den Paaren zu Hause durchgeführt. Und mit Zeitverwendungs- und Geldverwendungstagebüchern.
Die Ergebnisse seien in der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit auf großes Interesse gestoßen und hätten viele Debatten ausgelöst.
Wir waren in beiden Punkten richtig neu. Das war wirklich ein qualitativ neuer Schritt. Die ganze soziale Ungleichheitsforschung hat sich mit Frauenforschung eigentlich überhaupt nicht befasst bis dato. Und umgekehrt, die Frauenforschung, die ja da gerade erst begonnen hatte, war eigentlich relativ klassenblind.
Während die marxistisch orientierte Klassentheorie und Analyse bereits in den 1980er Jahren aus dem Blick geraten waren, sind die Schicht- und Milieutheorien etwa von Ulrich Beck bis heute Teil des soziologischen und gesellschaftlichen Diskurses geblieben. Dennoch hat mittlerweile ein Wandel eingesetzt. Häufiger ist in der Arbeitssoziologie, in Literatur und Teilen der Öffentlichkeit wieder von Klassen die Rede, der Begriff Working Class aus dem angelsächsischen Raum Teil des Diskurses. Aber, sagt Margareta Steinrücke,
ich würde schon vermuten, dass nach wie vor der Mainstream auch in der Soziologie eher noch dem Schichtkonzept anhängt und auch die öffentliche Meinung auch immer noch eher von Schichten spricht. Das ist ein Wandel in der Art zu reden, der so langsam vorankommt. Also ich glaube, es gibt eine Renaissance des Klassenbegriffes, aber Mainstream ist das, glaube ich, noch nicht.
André Leisewitz ist nach wie vor von der Bedeutung marxistischer Klassenstrukturanalysen überzeugt. Zeigten die aktuellen Daten doch, wie sehr sich die Sozialstrukturen in den letzten 50 Jahren verändert haben.
Wir haben also 1970 fast 50% Arbeiterbeschäftigung gehabt. Heute sind das vielleicht etwas über 20% nur noch. Der Anteil der rechtlich als Angestellten Beschäftigten 1970 lag der bei 30%. Heute ist das mehr als das Doppelte. Das zeigt, dass der Kapitalismus sich außerordentlich schnell verändert hat, dass aber doch bestimmte Grundstrukturen gleich geblieben sind.
Um die großen Veränderungen der modernen Working Class zu untersuchen und zu erklären, gibt es in der Soziologie derzeit viele Ansätze. John Lütten plädiert dafür, diese stärker miteinander zu verknüpfen und etwa marxistisch-sozioökonomische Analysen mit der subjektiven Ebene von Identität und Erfahrungen zu verbinden. Diese zu erfragen, hat der Soziologe in seiner Studie zur Arbeiterklasse manchmal als Herausforderung erlebt und stellt fest,
dass die Fragen nach Einkommen, nach politischen Orientierungen, nach Zukunftsfragen und eben auch nach Unrechtserfahrungen schlichtweg auch schambehaftet sind. Das sind Fragen, die stellenweise intim sind oder wo man politisch Farbe bekennt, und dazu waren auch jetzt nicht immer alle bereit.
Der große Historikerstreit der 80er Jahre, der neue sogenannte Historikerstreit im vergangenen Jahr und nun anlässlich von Putins Krieg, immer wieder werden Vergleiche zu historischen Ereignissen gezogen, insbesondere zum Nationalsozialismus. Aber auch schon vor der NS-Zeit wurden fragwürdige historische Analogien bemüht. Im Ersten Weltkrieg bezeichneten manche Franzosen und Amerikaner die deutschen Soldaten gerne als Hunnen. Steckt in solchen Vergleichen auch nur ein winziges Körnchen Wahrheit? Warum werden sie immer wieder benutzt? Antworten auf diese Fragen gibt Norbert Seitz.
Ich habe beschlossen, eine Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit 8 Jahren der Misshandlung und dem Genozid des Kiewer Regimes ausgesetzt sind. Dafür streben wir die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine an.
Die Welt hielt den Atem an, als Russlands Präsident Putin an jenem 24. Februar 2022 der Ukraine den Krieg erklärte und dabei in seiner Begründung ungeheuerliche Vergleiche anstellte. Zum Beispiel erhob er den Genozidvorwurf.
Es gibt verschiedene Formen des Genozids. Man muss nicht unbedingt eine Ethnie bis zum allerletzten Angehörigen dieser Ethnie ausrotten. Man kann ja einfach die Lebensgrundlagen entziehen, die Kultur auslöschen. All dieses gehört zum Genozid, aber in diesem Fall ist es natürlich ein reiner Propagandabegriff, weil überhaupt nichts dergleichen stattfindet in der Ostukraine, in diesen sogenannten Volksrepubliken. Es gibt nicht einmal ein Tötungsgeschehen auf irgendeiner Art, was in Richtung eines Genozids interpretiert werden könnte. Es gibt gelegentlich Scharmützel zwischen dem ukrainischen Militär und separatistischen bewaffneten Kräften, die Todesopfer auf beiden Seiten gefordert haben in einer niedrigen vierstelligen Zahl. Also da könnte man mit gleichem Recht oder Unrecht von einem Genozid an den Ukrainern sprechen.
Sagt Ernst Pieper, Historiker an der Uni Potsdam. Während er den völkischen Geschichtsrevisionismus Wladimir Putins für monströse Kriegsrhetorik hält, wäre aus seiner Sicht der Genozidbefund derzeit eher für die Lage der Uiguren in der Volksrepublik China angemessen. Den zweiten bizarren Geschichtsvergleich, den Nazi-Vorwurf, leistet sich mit Putin ein Autokrat, bei dem sich im Kreml von Marine Le Pen über Matteo Salvini bis zur AfD europäischer Rechtspopulisten aller Art die Klinke in die Hand geben. Doch der einsame Despot weiß, welchen Alarmismus er mit solch schrägen Vergleichen bei seinem historisch leidgeprüften Volk auslöst. Ernst Pieper.
Die Parole von der Entnazifizierung hat natürlich eine ganz spezifische Funktion. Sie soll erinnern an das Narrativ vom großen Vaterländischen Krieg, der natürlich bis heute der zentrale Erinnerungsort für die russische Gesellschaft ist. Dieses Entnazifizierungsnarrativ, das er da aufzubauen versucht, hat ein winziges Körnchen Wahrheit. In der Ukraine, wie wir wissen, gab es auch einen Stepan Bandera, nicht, der mit der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg zusammengearbeitet hat. Aber es gibt heute so wenige Rechtsextremisten in der Ukraine wie in kaum einem anderen Land in Europa.
Rund um die russische Aggression gegen die Ukraine wimmelt es dieser Tage von Geschichtsanalogien, Vergleichen, Parallelen. So wird der 24. Februar 2022, der Tag des Ukraine-Überfalls, mit dem 1. September 1939, dem Tag des Polen-Überfalls der Wehrmacht, verglichen, weil weitere kriegerische Überfälle der Russischen Föderation befürchtet werden. Außerdem muss für die lange als ohnmächtig empfundene Haltung des Westens das Münchner Abkommen vom September 1938 herhalten, als Hitler sein diabolisches Spiel mit der westlichen Appeasement-Politik trieb, um auf seinem Eroberungsfeldzug freie Hand über die Tschechoslowakei zu gewinnen.
Ich halte die Analogie für falsch. Ich würde eher für richtig halten den Begriff von der Friedensdividende, die wir verzehrt haben. Wir haben tatsächlich geglaubt, dass jetzt die Zeit der Konfrontation vorbei ist. Jetzt sind wir aber aufgewacht. Und das ist das genaue Gegenteil von Chamberlain. Die Appeasement-Politik von Chamberlain war ja gegründet auf falsche Hoffnungen, falsche Erwartungen. Und das sehe ich heute nicht.
Empörende historische Vergleiche gibt es nicht erst seit dem Zeit nach Hitler, meint der Historiker Willibald Steinmetz, der in einem längerfristigen Projekt an der Uni Bielefeld solchen Vergleichen auf der Spur ist. Er nennt Beispiele von Bösewichtern.
Vergleiche mit barbaren Kriegspropaganda. Also wenn dann die deutschen Wehrpflichtigen, die in Paris belagerten 1871, dann mit Flugblättern als Hunden bezeichnet wurden. Oder auch im religiösen Bereich Vergleiche mit dem Teufel, mit dem Antichristen, die in Konfessionskonflikten in der frühen Neuzeit eine Rolle gespielt haben. Und natürlich das riesige Arsenal der Tiervergleiche.
Empörende historische Vergleiche erfüllen nach Willibald Steinmetz mehrere Funktionen. Zunächst die der Gegnerdiffamierung. Außerdem die Funktion, unbedingt Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen zu wollen, über die Selbststilisierung als Opfer. Alle diese Zwecke scheint der Vergleich mit dem Nationalsozialismus am radikalsten zu erfüllen. Dazu nennt Sibylle Steinbacher, die Direktorin des Fritz-Bauer-Institutes in Frankfurt, ein abschreckendes Beispiel aus jüngster Zeit.
Es war Ende 2020, als eine junge Aktivistin der sogenannten Querdenker-Szene sich mit Sophie Scholl verglichen hat, sich also zur Widerstandskämpferin stilisiert hat, die sozusagen gegen ein diktatorisches System vorgehen müsse. Oder wenn man an andere Aktivisten aus dieser Szene denkt, die sich einen Judenstern ans Revers heften versehen mit der Aufschrift ungeimpft. Solche Analogien sind unerträglich. Es ist eine Indienstnahme der Geschichte in geschichtsrevisionistischer Absicht.
Hinzu kommt noch eine weitere Funktion, auf die der Historiker Jörg Baborowski von der Humboldt-Uni Berlin hinweist.
Der Gebrauch der Nazi-Analogie ist ja deshalb von so großer Bedeutung, weil man damit politisch etwas erreichen kann. Also man kann mit dem schlechthin schlimmsten, größten und monströsesten Massenverbrechen, das es in der Geschichte gegeben hat, kann man sehr schnell andere Menschen zum Schweigen bringen, indem man darauf verweist, das sei ja so ähnlich wie im Nationalsozialismus oder das sei ja Nazi-Ideologie. Weil wir alle wissen, dass wir damit Millionen von Toten verbinden und einen beispiellosen Vernichtungsfeldzug. Das hat ja diese Funktion. Also im politischen Raum kann man den politischen Gegner schachmatt setzen, indem man ihn moralisch diskreditiert.
Die Historikerdebatte in den späten 1980er Jahren gipfelte in dem Versuch, das einzigartige und unvergleichliche Holocaust-Verbrechen in Stein zu meißeln. Doch ein Ende des Elends mit den hinkenden Vergleichen, falschen Analogien und überzogenen Parallelen ist damit nicht erreicht worden. Ein Musterbeispiel hierfür wurde im Kosovo-Krieg 1999 offenbar. Während die PDS sich damals auf Auschwitz berief, als sie die Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr ablehnte, nutzte Außenminister Joschka Fischer den Vergleich mit Auschwitz für das glatte Gegenteil. Er rechtfertigte damit den kriegerischen Einsatz der Bundeswehr gegen den Aggressor Serbien, um eine Wiederholung des Massenmords wie in Srebrenica zu verhindern. Das singuläre Ereignis Auschwitz drohte also zur beliebigen Berufungsinstanz zu werden. Doch die Singularitätsbehauptung wurde ebenfalls fundamental in Frage gestellt, wie der Aachener Historiker Helmut König, Autor des Buches Politik und Gedächtnis, hervorhebt.
89, also nach dem Fall der Mauer, Ende Ost-West-Konflikt, mussten wir, glaube ich, in ganz neuer Form eine Realität im Osten zur Kenntnis nehmen, die wir vorher gar nicht so gerne wahrgenommen haben. Die Osterweiterung des Bewusstseins war 89 auf der Tagesordnung und damit war automatisch auch auf der Tagesordnung die Frage, was ist mit Gulag? Diese Realität nicht zu sehen, weil wir die Singularitätsthese des Verbrechens der deutschen Nazis an dieser Stelle in Frage gestellt fühlen, halte ich für hochgradig problematisch.
Hinzugekommen ist mittlerweile die von dem australischen Historiker Dirk Moses mit angestoßene Debatte über Rassismus und Kolonialismus im Verhältnis zum Holocaust. Auch Moses möchte von der These wegkommen, dass die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis etwas vollkommen Einzigartiges gewesen sei. Dadurch sei das Bewusstsein für die Verbrechen des Kolonialismus verdrängt worden. Dagegen ist für Sibylle Steinbacher die These nicht plausibel, der Holocaust sei nur einer unter vielen Völkermorden gewesen.
Für mich ist das letzten Endes ein Kleinreden des Monströsen und das geschieht in geschichtspolitischer Absicht. Ganz offensichtlich soll eben nicht anerkannt werden, dass es strukturelle Besonderheiten dieses Genozids gegeben hat. Und auf diese Weise soll letzten Endes der Holocaust eingeebnet werden. Juden dürfen ganz offensichtlich keine besondere Opfergruppe gewesen sein. Wir kennen Angriffe dieser Art sonst von rechter Seite, jetzt kommen sie eben von links.
Der Nazi-Vergleich sei längst zum Volkssport von historisch Halbgebildeten aufgestiegen, sagen manche Beobachter. Der Bielefelder Vergleichsforscher Steinmetz ist sich da nicht ganz so sicher.
Ob die Vergleiche nun insgesamt zugenommen haben, man hat immer so den Eindruck, dass es so Wellen gibt. Aber das Gleiche hat man in den 70er Jahren auch schon gesagt. Und wenn man mal genauer die Quellen anschaut, dann findet man auch in den 50er Jahren jede Menge Nazi-Vergleiche. Der Unterschied ist nur, dass sich damals viel seltener Leute aufgeregt haben. Also was sich verändert hat, ist vielleicht die Sensibilität, das Sprachbewusstsein, die Erhöhung der Aufmerksamkeit dafür.
Ein Beispiel für den Sensibilitätswandel lieferte der Historiker Lars Herten von der Uni Bochum mit seiner Studie über die Hungerkatastrophe in der Provinz Biafra während des Bürgerkriegs in Nigeria zwischen 1967 und 1970. Damals wurden die herzzerreißenden Fotos von ausgehungerten Biafra-Kindern mit Aufnahmen von KZ-Häftlingen verknüpft, die dann zu ikonischen Bildern geworden sind. Damit sollte schon körperlich, visuell eine Ähnlichkeit der Leidensschicksale suggeriert werden. Willibald Steinmetz.
Heute würde ein solcher Vergleich vermutlich Widerspruch hervorrufen, unter anderem von den jüdischen Organisationen, aber auch von anderen. In den 60er Jahren ist das offenbar noch anders gewesen. Das ist eben interessant zu sehen, dass sich auch die Empörungsbereitschaft oder auch die Sensibilität für die Angemessenheit von Vergleichen geändert hat.
Gegen das Elend empörender Geschichtsvergleiche mit dem NS-Regime empfehlen Historiker wie Götz Ali schon lange eine Historisierung des Nazifaschismus in Deutschland. Von dieser erhofft er sich, irgendwann so zurückgelehnt und abgeklärt über das Dritte Reich urteilen zu können, wie über den Dreißigjährigen Krieg oder die Französische Revolution. Doch dieser Verfahrensvorschlag zur Eindämmung törichter Vergleiche gilt als umstritten in der Historikerzunft, zum Beispiel für Jörg Barbarowski von der Humboldt-Uni Berlin.
Wir sind noch nicht da angekommen und wir werden da auch nicht so schnell ankommen. Einmal gibt es den politischen Gebrauch, den man von der Geschichte machen kann. Und der politische Gebrauch, den man vom Nationalsozialismus machen kann, ist nur einer, der negativer Natur sein kann. Also das Historisieren gelingt nur, wenn man nicht Teil eines Überlieferungszusammenhanges ist, in dem diese Geschichte sich vollzieht.
Eine gewisse Skepsis meldet auch Ernst Pieper an. Unser Verhältnis zur NS-Zeit habe sich in den letzten 75 Jahren mehrfach fundamental verändert, was ja gerade an der wachsenden Musealisierung in den vergangenen Jahren zu beobachten sei. Auch wenn wir uns nicht mehr in der Epoche der Mitlebenden befänden.
Und so einen abgeklärten Abstand wie zur Französischen Revolution werden wir nie erreichen, weil wir keine Franzosen sind. Wir sind eben Deutsche und deswegen ist die deutsche Geschichte für uns näher als die französische. Und diese Epoche hat nun das Bild von Deutschland auf der ganzen Welt so nachhaltig geprägt, dass das uns noch sehr lange beschäftigen wird.
Für Helmut König wiederum ist die Historisierung des Nationalsozialismus längst im Gang. Nicht so sehr auf der Ebene der Geschichtsschreibung, sondern auf der des Alltagsbewusstseins.
Das hat einfach zu tun mit der Generationenfolge und damit zu tun, dass die Erinnerung an den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg nicht mehr sich speist aus der Perspektive der Zeitgenossen. Das wird mittlerweile ja nun in den Schulen an die Kinder auch so weitergegeben, tatsächlich wie die Französische Revolution. Ich glaube auch, dass wir in diesem Sinne gesprochen vor der Historisierung gar nicht so viel Angst haben müssen.
Vorausgesetzt, die Opferperspektive bleibt zentral. Womit wir wieder beim Despoten Putin angelangt wären, der unlängst mit einem barbarischen Federstrich Memorial jene Forschungsstätte auflösen ließ, die sich die unabschließbare Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen zur Aufgabe gemacht hat. Von Adorno stammt der Satz, die Erinnerung an die Opfer ist das Einzige, was wir ihnen noch schenken können. Die Erinnerung lässt sich auch von geschichtsrevisionistischen Potentaten unter Androhung von Höchststrafen nicht aus der Welt schaffen.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in dieser Sendung spielte das David Orlowski-Trio. Das Album heißt Chronos. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.